SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von US-Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Percival Everett. Dr. No heißt der Roman, der von Nicolas Stingel ins Deutsche übertragen wurde, im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 3 der SWR-Bestenliste jetzt steht. Paul Jandl, bei diesem Titel denken wir natürlich sofort an James Bond und den Film 007, Jagd Dr. No, der 1962 in die Kinos kam. Ich habe das jetzt extra nochmal angesehen während der Lektüre. Das muss man wirklich auch machen, weil man dann so versteckte Hinweise auch bekommt. Und tatsächlich, irgendwie geht es natürlich auch bei Everett um Bösewichter und ihre größenwahnsinnigen Pläne. Herr Jandl, klären Sie uns doch mal über die Erzählanlage des Romans auf.
Ja, also wir haben verschiedene Erzählebenen, auch verschiedene ästhetische Ebenen. Carsten Otto hat es gerade gesagt, der Dr. No kommt nicht zufällig im Titel vor. Das ist auch eine Persiflage auf James-Bond-Filme. Es gibt den Super-Schurken, der auch mehrmals im Roman sagt, wie schwer es denn ist, überhaupt Schurke zu sein. Ein Milliardär, der im Leben eigentlich alles erreicht hat, aber der jetzt nochmal richtig böse sein will. Er möchte sich noch was gönnen im heutigen Amerika. Es hat eine politische Komponente. Aber bleiben wir jetzt mal auf dieser James-Bond-Ebene. Es kommt alles vor. Die Villen, die Glaspaläste, die unterirdischen Verstecke, das Haifischbecken, in dem die Gegner versenkt werden und da nicht mehr auftauchen. Es gibt Helikopterflüge, es gibt ein U-Boot. Also dieser Superschurke hat alles, was Superschurke im Superschurkenkatalog sich bestellen können. Und der hat eine Idee. Er möchte etwas finden, das ihm die absolute Macht über die Welt, jetzt mal erst in Amerika, aber später über die ganze Welt, bescheren könnte. Und dafür sucht er sich einen Mathematiker. Das ist Valakitu, ein Mathematiker, der in Providence an der Brown University ist und bisschen autistisch ist, sehr nerdig, das spielt auch eine Rolle. Also der tut sich schwer mit den Notwendigkeiten des Superschurkentums. Er ist aber ein Experte, und zwar ist er ein Experte für nichts. In der deutschen Übersetzung gibt's nicht das Nichts, sondern das Nichts ist immer klein geschrieben. Also es fallen dann Sätze im Roman, sie kennen sich mit nichts aus, wir brauchen dringend ihre Hilfe. Das ist ironisch schillernd, dieses Nichts. Und unschärfe Relation, Relativitätstheorie, verschiedene Quantenmechanik, verschiedene mathematische Modelle werden Gott sei Dank im Roman nicht ausgeführt, aber sind Hintergrund auch dieses Romans. Und dieser Valakitu, dessen Name auch bedeutend ist, weil Vala bedeutet auf Tagalog nichts und Kitu bedeutet auf Swahili nichts. Seine Eltern waren auch schon Mathematiker und haben sich gedacht, nichts, also Minus mal Minus ergibt Plus. Also gibt es tatsächlich diesen Valakitu. Das ist einer dieser minimalistischen Scherze des Romans. Und John Sill, der Milliardär, meint, dass nichts läge in Amerika ausgerechnet dort, wo eigentlich das Gegenteil von nichts liegt, nämlich der Nationalschatz, der Goldschatz Amerikas in Fort Knox. Und John Sill meint, den gibt's dort gar nicht, den Goldschatz, sondern in dem berühmten Tresor ist nichts. Das ist auch ein leiser Anklang an eine andere Verschwörungstheorie von Donald Trump. Wir werden vielleicht bei jedem Buch auf sowas kommen. Donald Trump hat vor einigen Monaten gesagt, wir werden mal schauen, ob in Fort Knox wirklich das Gold liegt. Weil es gibt eine Verschwörungstheorie, dass die Demokraten und die Liberalen dort das Gold längst beiseite geschafft haben. Jedenfalls wesentlich ist, dort wäre das Nichts zu finden. Und John Sill möchte dieses Nichts habhaft werden und braucht dafür den Mathematiker. Dann gibt es eine Reihe von Figuren, die man auch aus James-Bond-Filmen und ähnlicher Literatur kennt. Man weiß nie, wer für wen arbeitet. Es gibt Spione, es gibt Regierungsmitarbeiter, die zwielichtig sind. Am Ende tauchen noch die Geheimdienste verschiedenster Länder auf. Also das hält sozusagen das Tempo im Roman.
Also ich würde sagen, der Roman ist in der Tat noch viel verschachtelter, aber so wie Sie ihn sozusagen von der Anlage her kurz umrissen haben, würde ich sagen, das war mehr als nichts. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass Donald Trump ganz offensichtlich einen Einfluss auf die Literaturgeschichte hat. Wahrscheinlich gibt es ja demnächst auch irgendwelche Promotionen just zu diesem Thema. Wir tauchen jetzt mal ein, um auch die Tonlage dieses Romans, die auch ganz besonders ist, ein bisschen kennenzulernen. Johannes Wardemann liest aus Dr. No von Percival Everett. Bitte sehr.
Als wir wieder in der U-Boot-Nassbox eintrafen, kam mir kurz der beunruhigende Gedanke, dass vielleicht nichts von dieser Fahrt real, dass sie komplett vorgetäuscht gewesen war. Wir hätten die ganze Zeit hier geblieben sein können, wo wir jetzt waren. Das Boot, falls es überhaupt eins war, und kein Requisit angedockt und auf dem Wasser schaukelnd. Alles auf einer Tonbühne. Es gab keine Fenster, durch die man hätte hinausschauen können. Die Bildschirme waren allesamt schlicht Bildschirme und konnten alles zeigen, was man wollte. Ich hatte mich zu keinem Zeitpunkt auch nur im entferntesten reisekrank gefühlt. Aber das hatte ich ohnehin noch nie. Und was weiß ich, vielleicht wurde einem von einer U-Boot-Fahrt gar nicht übel. Aber warum sollte Syl so etwas vortäuschen? Ganz gewiss nicht mir zuliebe. Die Brückenbesatzung ging mit uns von Bord. Gloria und ich hatten Blickkontakt, während wir unserer getrennten Wege gingen. Sie zu einem Raum, der nach Labor aussah, während ich Syl zurück zu dem Fahrstuhl folgte, der uns hier herunter befördert hatte. Wir sagten nichts in der emporfahrenden Kabine, bis sie anhielt. »Danke«, sagte ich. »Voila, ich weiß, das ist alles ein bisschen viel«, sagte Syl. »Immerhin sind Sie am ersten Tag hier.« »Glauben Sie, dass Sie überwacht werden?«, fragte ich. »Das werde ich ganz bestimmt. Ich lasse das Haus alle 2 Tage elektronisch durchchecken. Die brauchen immer mindestens 1 Tag, um mitzukriegen, dass ihre Geräte neutralisiert sind.« Er ging mir voran in Richtung Bibliothek. Ein Superschurke zu sein, heißt vor allem, dass jeder über einen Bescheid weiß. Genau das macht aber auch solchen Spaß daran. Sehen Sie das Gemälde da? Er zeigt auf eine Wand in einem Wohnzimmer. Die Kopie der Mona Lisa? Keine Kopie. Ich habe das Bild vor etwa 5 Jahren gestohlen. Der Diebstahl wurde nicht angezeigt, weil er für das Museum so peinlich ist. Ich habe es am helllichten Tag gestohlen. Sie lassen es mich behalten, weil es dem Louvre mehr wert ist, alle Welt in dem Glauben zu wiegen, dass ein solches Verbrechen außerhalb jeder Vorstellung liegt, als das Original zu besitzen. Es steht doch sowieso kein Mensch jemals dicht genug davor, um den Unterschied zu erkennen. Was soll etwa irgendein österreichischer Geschäftsmann plötzlich losschreien, dass eine Fälschung ist? Also besser den Verlust akzeptieren. Das ist verrückt, sagte ich. Vermutlich schon, aber trotzdem wahr. Wenn 3 Millionen eifrige Touristen erführen, dass sie sich im vergangenen Jahr in dem Raum zusammengedrängt haben, um von Weitem einen Blick auf eine Fälschung zu erhaschen, was, glauben Sie, würde dann passieren? Das würde die Echtheit jedes einzelnen Werks im Museum in Frage stellen. Kann ich es verkaufen? Nein, ich muss es nicht verkaufen. Und wissen Sie was? Wenn Sie sich ganz dicht davor stellen und es eine Zeit lang anstarren, werden Sie nicht mehr so beeindruckt sein. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist das Werk eines Genies. Eines Genies der Vermarktung.
Johannes Wardemann las aus Dr. No von Percival Everett, erschien im Hansa Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Frau Geisler, dieser Superschurke hat ja nicht nur die Mona Lisa gestohlen, sondern er ist auch im Besitz einer originalen Gutenberg-Bibel. Und man kann immer so weitermachen, was er sich alles irgendwie da aufgehäuft hat. Das liest sich sehr komisch, aber es gibt, und Paul Jandl hat das schon angedeutet, eben doch einen starken politischen Subtext, der sich über eine Information nochmal auf ganz besondere Weise ausformuliert. Und das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Diese beiden, also der Milliardär und sein mathematischer Gehilfe, sind Schwarze. Das scheint mir ganz zentral zu sein zum Verständnis auch dieses Romans. Was interessiert er nun an dieser Bond-Bösewichter-Geschichte, mal abgesehen davon, dass in der Tat da eine unterhaltsame Satire rausgekommen ist?
Ja, ihn interessiert, was dieses Amerika zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Und der John Sill, der gerne der Oberschurke sein möchte, eine Figur wie von James Bond erfunden, ungeachtet der Fiktionalität von James Bond, solche Nebenbemerkungen gibt es ja auch immer, der möchte nichts weniger als Amerika wieder zu nichts zu machen. Also das Gegenteil von Make America Great Again. Es ist ein Roman gegen dieses Großmannssuchtkonzept, was ja auch schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump herrschte.
Dabei ist er selbst auch größenwahnsinnig.
Natürlich, aber das gehört dazu. Man kann dem Größenwahn halt nur mit Größenwahn begegnen, in diesem Falle dieses Romans, oder eben mit nichts. Nichts ist ja die Waffe eigentlich, um das Nichts zu erreichen. Und das macht er so trickreich. Also man denkt ja gar nicht darüber nach, dass die schwarz sind. Es gibt zwei biografische Punkte, wo es sehr klar ist, warum ist John Sill so böse geworden, so ärgerlich? Warum hat er diese Wut in sich? Das liegt an der Geschichte seiner Eltern. Die sind beide ermordet worden. Der Vater war Zeuge der Ermordung Martin Luther Kings und hat zu viel gesehen und wurde deshalb umgebracht. Eben auch ein Schwarzer und seine Frau, deswegen, weil man vermutete, dass sie ja von dem Mann etwas erfahren haben konnte von der Zeugenschaft. Und er wächst dann eben als Waise auf und will sozusagen auch die Eltern rächen. Und der Dr. No oder Valakitu, oder möglicherweise heißt der gar nicht Valakitu, das kommt ja auch noch dazu. Er erzählt ja, warum er so heißt, aber sagt dann, nein, das ist Quatsch mit Soße. Ich heiße in Wirklichkeit Pete Townsend. Also dieser Valakitu, also mit solchen umgangssprachlichen Wendungen arbeitet er zwischendurch dann auch. Fertig ist die Laube. Quatsch mit Soße. Dieser Valakitu muss zu seinem Auftraggeber, von dem er zu John Sill, muss mit einem Auto fahren. Der Autokauf, das müssen Sie lesen. Und wird auf der Autobahn angehalten. Nicht, weil er nicht richtig Auto fahren kann. Er kriegt das dann raus, warum er angehalten wurde, sondern weil er schwarz ist. Und der Polizist ist ganz scharf darauf, ihn zu erschießen, weil er doch nicht mal einen Führerschein hat. Und er bekommt halt Anweisungen, dass er ihn nicht erschießen soll. Und er ist sowas von enttäuscht, weil es ist normal, dass man einen Schwarzen auf der Autobahn erschießen kann. Und das wissen wir ja aus der Geschichte, dass diese Fälle nicht selten vorkommen in den USA. Und dagegen ist dieser Roman auch eine sehr sarkastische literarische Arbeit.
Jetzt mal abgesehen von dieser politischen Dimension, stellt sich natürlich von der Dramaturgie her die Frage, Frau Krohn, ob sich gewissermaßen diese Parodie totläuft.
Vielleicht noch kurz vorweggenommen, diese Themen struktureller Rassismus, Identitätsdebatten und so, das sind ja wirklich Themen, die Percival Everett immer wieder aufgreift. Und es ist ein ungeheuer vielseitiger Autor, der hat schon Dutzende von Büchern geschrieben und er erfindet sich scheinbar mit jedem Buch wieder neu. Ich bin großer Fan seines Romans James, der letztes Jahr erschienen ist, für den er den Pulitzer-Preis dieses Jahr bekommen hat, wo er die Geschichte des schwarzen Sklaven Jim nochmal neu erzählt, also Huckleberry Finn, Mark Twain, nochmal neu erzählt. Für mich eines der klügsten Bücher, wenn es um Identitätsdebatten geht oder um die Frage, ob Bücher von früher eventuell umgeschrieben werden sollten. Also ich bin großer Fan von Percival Everett, das vorweggeschickt. Aber, jetzt und kommt's. Da bin ich bei Ihrer Frage, Herr Otte, ich muss sagen, bei diesem Buch bin ich raus und es bieten sich natürlich zahlreiche Möglichkeiten an, da mit dem Nichts zu spielen. Ich könnte auch einfach sagen, dieses Buch ist nichts für mich, weil ich glaube, ich bin die falsche Leserin. Ich bin zwar großer Bond-Fan, habe diese Filme alle immer wahnsinnig gerne geschaut, aber als Buch über 300, weiß ich nicht wie viel Seiten, hat es für mich dann doch sehr viel Wiederholung. Es ist doch sehr redundant. Also die ewigen Witze über das Nichts, das kommt halt immer, immer wieder neu. Und die sind zwar jeder für sich gesehen witzig, aber ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wenn Ihnen dann manchmal die Mundwinkel so ein bisschen einfrieren. So ging es mir bei diesem Buch. Für mich war es zu lang, zu viel, dann doch irgendwie ermüdend in den Kalauern, dann irgendwann auch nicht mehr so lustig. Also ich glaube, ich bin einfach die falsche Leserin für ein Buch, das für andere vielleicht das Richtige sein kann.
Ja, das ist, Percival Everett sagt in Interviews auch gern, der Leser ist ihm scheißegal. Das machen nicht viele Schriftsteller, so ehrlich ist er immerhin. Und man hat bei dem Buch auch das Gefühl, dass er sich selbst einen Spaß macht. Also, dass er eine Geschichte erzählt, die ihm lustig erscheint, und viele Witze erzählt er sich vielleicht selbst. Und da muss der Leser nicht unbedingt immer dabei bleiben. Also das war schon in die Bäume so, dass er einen Fall einer Lynchjustiz an Schwarzen aus 1955, den hat er aufgegriffen und hat auch daraus eine Komödie gemacht und einen Zombie-Roman. Also er lässt sich auch nicht festnageln. Er schreibt jetzt nicht einen Roman, der gesellschaftskritisch wäre und der moraltriefend ist und der sagt, so müsste es sein. Und das ist natürlich bei diesem Buch auch das Irritierende. Sind die Schwarzen jetzt die Guten oder sind das jetzt die Bösen? Sind das die nächsten Bösen? Sollten die böser sein? Und wäre das dann gut? Das ist alles sehr komplex. Und man hat immer das Gefühl, wenn es jetzt mal so ein bisschen drauf ankäme, zu Potte zu kommen, dann macht er noch einen Witz. Und im Grunde, der Hauptwitz ist, was schenkt man jemand, der alles hat? Nichts.
Ich habe mich sehr amüsiert. Es gibt eine Passage, die mir dann auch ein wenig zu lang war, aber ich bin begeistert davon, wie er eben immer wieder neue Wolten schlägt, immer wieder neue Figuren auch einführt. Meine Lieblingsfigur ist Trigo. Das ist der Hund. Der hat nur ein Bein. Seine drei Beine, die ihm verloren gegangen sind, nennt er seine drei Nichtse. Und der wird immer in so einer Babytrage, einem Babybjörn von Dr. No oder von Valakito getragen, weil er sich ja nicht alleine fortbewegen kann. Und naja, man hat sich dann nach einer Weile an den Hund gewöhnt. Aber eines Tages kann er dann auch sprechen und spricht mit seinem Besitzer und kann ihn beraten, wie er sich nun in der nächsten Situation zu verhalten hat. Weil es ist auch zeitweise wirklich spannend und aufregend, weil der Wissenschaftler, der Mathematiker, kommt ja auch in brenzlige Situationen und muss eben auch seine Mathematikerkollegin befreien, die ständig unter Drogen gesetzt wird. Also es kommen sehr viele neue Wendungen aus der James-Bond-Welt und aus der politischen Welt, weil dann taucht Bill Clinton auf. Nein, das ist nicht Bill Clinton, den wir kennen, aber er hat dann eben auch eine politische Funktion. Dieser Mann, der so heißt, der kommt von einer Behörde, die ist so geheim, dass man nicht mal ihren Namen sagen kann. Also diese Gags machen wirklich also
beim
Spaß.
Beim philosophischen Hund wird es mir dann zu blöd. Der reißt so ein bisschen raus, wenn es sonst einen Durchhänger gibt, wird auf einmal der Hund philosophisch. Schön für jeden, der so einen Hund hat, aber sowas kann auch nerven.
Mal abgesehen von der Frage, ob es vielleicht zwei Witze zu viel gibt, würde ich ganz gerne noch über die Übersetzung sprechen, weil das scheint mir doch ganz wichtig zu sein, um das Buch auch nochmal literarisch einzuordnen, Paul Jandl. Das ist ja bei diesem Autor ohnehin eine große Herausforderung, ihn ins Deutsche zu übertragen, weil es gibt dialektale Passagen, es gibt Redewendungen und man muss, glaube ich, bei jedem Buch auch einen eigenen Sound, wenn man so will, finden. Wie ist es dem Übersetzer hier gelungen?
Das ist ganz großartig gelungen. Also Everett lebt auch in der Idee, einfach mal einen vollkommen abstrakten Roman zu schreiben, der nur aus Sprache besteht und der sich um Sinn überhaupt nicht mehr kümmert. Und bis er soweit ist, spielt er mit Sprache auf verschiedenen Ebenen. Und in dem Fall ist es so eine Mischung aus eben diesem James-Bond-Ton und so Comic-Sprache, also diese Coolness, so jugendliche Coolness, die die Figuren dann haben. Das hat Nicolas Stingl wirklich in ein ganz brillantes Deutsch gebracht, das wiederum dieses Amerikanische bricht. Also eine Steigerungsstufe wäre vielleicht noch, diese Figuren wienerisch reden zu lassen, Vorstadt wienerisch. Also das ist ein eigener Sound, der auch schon irgendwie aus den 60er, 70er Jahren kommt. Ich glaube, so slanghaft wie in diesem Roman spricht sozusagen die Stammklientel des Slang auch heute nicht mehr.
Ja, er mischt ja auch die Sprachebenen so, also diese Begriffe, die dann für Geld gefunden werden, Schotter und Kies oder eben solche Sprüche wie Quatsch mit Soße, aber dann gibt es eben auch vertrackte mathematische Erklärungen, ganz fix hintereinander und dann kommt wieder was anderes und dann kommen auch Worterfindungen von Nicolas Stingl, ich traumfolgere, das ist ein neues Wort, das hat er erfunden für diesen Roman.
Ich kann mich da nur anschließen. Also die Übersetzung ist mir auch wirklich immer wieder aufgefallen, wie dieser Wortwitz ins Deutsche übertragen ist. Und allein dieser mathematische Fachjargon, also da gehe ich tatsächlich jetzt, um auch wieder auf die inhaltliche Ebene zu kommen, wirklich in die Knie vor Percival Everett. Ich kann das nicht überprüfen, ob alles stimmt, was er da sagt. Aber dieser Mathematikprofessor, der übrigens auch noch ein Autist ist und seine Weltwahrnehmung, das ist wirklich genial erzählt. Also das ist unglaublich, wie sich Percival Everett in diesen Mann hineinversetzt, der zum Beispiel so redet, der erzählt er die Geschichte dieses John Sill und sagt dann, da war er minus 4 Monate alt. Also immer dieses mathematische Denken. Oder einmal, da ist er gekidnappt Und dann interessiert ihn das erstmal überhaupt nicht, dass er da in Not ist, sondern versucht erstmal das Kürzel der geheimen Behörde zu erraten und rechnet sich per Wahrscheinlichkeitsrechnung aus, wie lange er brauchen wird, um das zu erraten. Also inhaltlich kann ich nur immer wieder sagen, ich gehe auch hier vor Percival Everett in die Knie, aber in dieser Häufung und in dieser Länge war es dann eben doch nichts für mich, aber man kann gute Witze mitnehmen. Also wenn Sie ein Buch brauchen, um sich Witze wieder drauf zu schaffen, dann nehmen Sie dieses zur Hand. Nichts kommt in eine Kneipe. Was sagt der Barmann? Nichts. Wie kommt er dazu? Nichts ist hereingekommen.
Also ich würde sagen, das ist doch mal eine Werbung für ein Buch. Eine James-Bond-Bösewicht-Satire, ja, auch mit politischem Tiefgang und allerlei. Dr. No von Percival Everett, erschienen im Hansa Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank.